Herzlich willkommen zu Arbeitsgeist, dem Podcast der FCG-Jugend. Heute zu Gast die Staatssekretärin und Bundesobfrau der jungen ÖVP, Claudia Plackholm. Hallo Claudia.
Hallo Christi.
Danke, dass du heute da bist. Wie die Zuhörer von uns wissen, starten wir immer mit 4 schnellen Fragen. Sollen wir auch gleich bei dir machen. Jetzt kommst du ursprünglich aus dem Land, arbeitest jetzt aber in der Stadt. Was gefällt dir denn jetzt besser?
Nein, es ist und bleibt doch das Land und am schönsten ist doch im Müllviertel bei mir zu Hause.
Habe ich mir fast gedacht, dass die Antwort so kommt. Jetzt bist du jeden Tag ja unterwegs und lernst ganz viele neue Leute kennen, auch an deiner neuen Funktion. Was darf denn für einen erfolgreichen Tag nicht fehlen bei dir?
Für einen erfolgreichen Tag darf nicht fehlen, dass man viel unterwegs ist und vor allem mit jungen Leuten ins Gespräch kommt. Und da gehören genauso auch junge Arbeitnehmer und Lehrlinge dazu. Und das am besten nicht nur in Wien, sondern in allen Bundesländern.
Jawohl. Und die letzte Frage, Kaffee oder Tee in der Früh?
Tee.
Tee. Okay, super. Dann hätte ich gesagt, starten wir mal mit den inhaltlichen Fragen. Und als allererstes einmal, Claudia, wie geht's dir?
Mir geht's gut, weil wir die letzten Monate schon extrem viel weiterbringen haben können. Mir taugt sehr in dem neuen Job als Jugendstaatssekretärin, auch für die Agenten des Zivildienstes, des Ehrenamtes und der Lehre auch zuständig zu sein. Und es gibt mir immer ordentlich Kraft, wenn man rauskommt und mit jungen Leuten spricht.
Jetzt bist du ja vor einigen Monaten Staatssekretärin geworden. Kannst du so vielleicht unseren Zuhörern da kurz erklären, wie ist das passiert? Wie wurdest du darüber informiert? Wie läuft sowas ab? Wie wird man Staatssekretärin sozusagen?
Ja, das war bei mir tatsächlich am selben Tag, wie die Regierungsumbildung im Dezember verkündet worden ist. Ich habe in meiner WG in Wien, ich wohne dort mit meinem kleinen Bruder zusammen, haben wir die ZIP 2 noch geschaut. Er hat für Uniprüfung gelernt. Wir haben uns dann nur Pizza bestellt. Das war Donnerstagabend und der 2. Dezember. Und dann hat nach der ZIP 2 Bundeskanzler, mittlerweile Bundeskanzler Karl Nehammer angerufen, damals noch in den Startlöchern gewesen und hat gefragt, Claudia, kannst du dir vorstellen, dass du Staatssekretärin im Bundeskanzleramt wirst und für die Jugendagenten auch zuständig bist? Und man hat dann natürlich nicht lange Zeit, dass man überlegt. Aber ich sehe es als riesengroße Chance für die jungen Menschen in unserem Land und freue mich jeden Tag aufs Neue, da auch Tempo zu machen für die jungen Themen.
Was war das für ein Gefühl, als der Anruf kam? Oder was war dein erster Gedanke?
Ja, natürlich, also es kommen sehr, sehr viele Gedanken unmittelbar zusammen, weil man einfach nicht damit rechnet. Es ist die Regierungsumbildung komplett überraschend gekommen, dann ist der Anruf auch komplett überraschend gekommen. Ja, man versucht sie mit seinem engsten Umfeld dann in dieser einen Stunde, wo man die Entscheidung trifft, auch zu beraten. Aber natürlich ist dann auch so, man sucht sie dann eher die Menschen, die einem auch dann bestärken und sagen, ja, du kannst es, ja, mach das. Es ist eine riesengroße Chance. Es ist nicht nur eine Riesenherausforderung, aber schau, dass du einen positiven Beitrag machst in der Politik. Und es waren trotzdem die härtesten Zeiten, weil wenn ich zurückdenke, dann war genau an diesem Wochenende auch irgendwo so der Höhepunkt, was Demonstrationen betrifft gegen Corona-Maßnahmen. Ich bin beim Bundespräsidenten im Büro gestanden und wir haben am Heldenplatz geschaut, am Samstag zu Mittag. Der war voll mit Demonstranten, mit Plakaten, mit Schülern, mit Sprechchören. Und man wird sich eigentlich da nochmal viel, viel mehr bewusst, dass man in den schwierigsten Zeiten unserer Republik gerade Verantwortung übernimmt.
Ja, aber du hast ja Gott sei Dank diese Verantwortung übernommen und ja gesagt zu der Frage, ob du Staatssekretärin werden möchtest. Was waren jetzt so in den letzten Monaten deine Aufgaben? Was war vielleicht dein Highlight auch daraus?
Also wenn ich an die letzten 6 Monate zurückdenke, dann waren sie sehr, sehr abwechslungsreich und immer wieder auch spannend, wenn man mit den unterschiedlichsten jungen Leuten ins Gespräch kommt. Und ich schaue natürlich immer, dass ich viel in die Bundesländer auch rauskomme. Also das beginnt, wenn ich an Vorarlberg-Besuche denke, in Bludenz beim Lehrlingsstammtisch bis hin zu vor wenigen Wochen in Pandorf im Burgenland, wo wir Landesjugendreferentenkonferenz gehabt haben. Und ich habe eigentlich mehrere Highlights, wenn ich so zurückdenke, nämlich die Dinge, die wir umsetzen haben können. Ich bin extrem stolz, dass wir ein 13 Millionen Euro schweres Paket für die psychische Gesundheit von jungen Menschen schnüren haben können. Dass wir das Bestellerprinzip bei Maklergebühren umgesetzt haben. Dass Zivildiener auch jetzt endlich ein gratis Klimaticket bekommen. Dass wir die Diskriminierung beim Blutspenden jetzt auch endlich beenden konnten. Und das sind riesengroße Meilensteine, auf die ich stolz bin und die möglich sind, weil wir jungen Leidern am Strang da ziehen.
Ja, da ist auf jeden Fall viel passiert und man kriegt da ja auch viel mit aus den Medien. Jetzt ist das Wort Staatssekretärin vielleicht oder Staatssekretär vielleicht für viele Zuhörerinnen noch was Neueres oder können sich da wenig drunter vorstellen. Kannst du uns mal erklären, was ist eine Staatssekretärin, was ist ein Staatssekretär?
Ich bin als Staatssekretärin im Bundeskanzleramt auch dafür zuständig, unseren Bundeskanzler Karl Nehammer bestmöglich zu unterstützen. Das passiert vor allem bei parlamentarischen Terminen, wo ich die Vertretung übernehmen darf, im Nationalrat, im Bundesrat, in Ausschüssen. Und Dazu kommen meine eigenen Ressorts, das ist die Jugend, das ist das Ehrenamt, das ist die Lehre und der Zivildienst. Und ich freue mich, dass ich so in dieser Aufgabe, in diesem eigens geschaffenen Staatssekretariat 1,7 Millionen junge Menschen vertreten darf, für die Tempo in der Bundesregierung machen darf. Und das gibt es das erste Mal in der Geschichte unserer Republik.
Ja, das wollte ich gerade nachfragen, ob das das erste Mal war, aber damit hat sich die Frage schon geklärt, dass ja noch doppelt cool dann eigentlich die erste Jugendstaatssekretärin sein zu dürfen, oder?
Definitiv, und vor allem mit diesen Zuständigkeiten trifft man, glaube ich, den Querschnitt der jungen Menschen sehr, sehr gut. Also von den Lehrlingen bis hin zu den Zivildienern und Studierenden, junge Leute, die im Land leben, in der Stadt leben. Darum ist mir auch so wichtig, dass ich immer junge Menschen einfach auch mitnehmen in der Arbeit.
Ja, du hast Lehrlinge schon angesprochen und die sind für uns ja natürlich besonders interessant, weil wir ja als FCG Jugend auch viel mit Lehrlingen zusammenarbeiten. Und jetzt bist du ja seit einigen Wochen auch Staatssekretärin für die Lehre. Wie ist es dazu gekommen und was heißt das jetzt für die Lehrlinge speziell?
Also ich bin jetzt schon knapp 10 Jahre in der politischen Interessensvertretung für junge Leute aktiv. Und die Lehre war mir immer ein großes Anliegen, schon in der Schülervertretung beginnend. Und ich freue mich, dass ich jetzt auch quasi die Klammer sein darf im Bereich der Lehre. Und das ist, finde ich, auch nur logisch als Jugendstaatssekretärin, dass man sich gerade für die 40%, über 40% mittlerweile, auch stark macht, die sich jedes Jahr für eine Lehre entscheiden unter den jungen Menschen. Es ist in den Zuständigkeiten ja einerseits im Bildungsministerium angesiedelt, andererseits im Wirtschaftsministerium. Und ich finde, eine explizite Zuständigkeit für die jungen Menschen, für die Lehrlinge was weiterzubringen, ist extrem notwendig, dass Lehrlinge auch eine starke Stimme haben, weil wir ganz einfach viel Handlungsbedarf haben, was das Image der Lehre betrifft. Mhm. Nicht nur bei den Schülern selbst, oft bei den Eltern oder gerade bei den älteren Generationen, dass man einfach die Wertigkeit da auch hervorhebt, dass man in der Durchlässigkeit der Lehre, also in unserem Bildungssystem auch noch Luft nach oben haben, das ist auch klar, das möchte ich angehen und vor allem auch in der Stärkung einfach der dualen Ausbildung. Es darf nicht sein, dass die Lehre der Plan B ist, wenn es mit der Schule nicht hinhaut, wenn man sie nicht so leicht tut in der Schule, sondern sie muss von Anbeginn an der Plan A sein, wenn ich Karriere machen will und wenn ich eine ordentliche Ausbildung haben will.
Ja, da gebe ich dir in allen Punkten durchaus recht. Ich habe das selber erlebt. Meine Mama hat die Lehre gemacht und hat dann in Österreich irgendwie gemerkt, okay, damit wirst du nicht so gut angesehen damals. Und hat mir dann gesagt, mach unbedingt keine Lehre, obwohl es mich eigentlich interessiert hätte. Und jetzt stehe ich da mit 22 halber da am Studieren und wünsche mir eigentlich, dass ich eine Lehre gemacht hätte. Also du hast durchaus recht, man muss auch bei den Eltern ansetzen.
Und da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an, Berufsorientierung.
Ja.
Also je früher wir mit Berufsorientierung starten in der Pflichtschule, je mehr die Schülerinnen und Schüler Bescheid wissen über sämtliche Möglichkeiten, die sie haben, desto besser. Es ist ja gerade bei jungen Mädels auch immer oft das Problem, die kennen nur 5 Lehrberufe. Und klar, dass sie dann immer dieselben 5 Berufe auch von der Bürokauffrau über den Einzelhandel bis hin zur Friseurin.
Bäcker vielleicht noch.
Und ja, genau. Und das dann immer diese Top 3 Lehrberufe. Aber dass man heute Programmieren lernen kann, als Lehrberuf mit 15 Jahren, dass ich dafür nicht auf die Uni gehen muss und Informatik studieren muss, dass ich mit 15 Jahren mein eigenes Geld verdiene und dass ich als Lehrling beginne, aber dann mit der Lehrabschlussprüfung einfach sämtliche Möglichkeiten auch offen habe, vom Studieren bis hin zum Selbstarbeitgeber werden, das wissen einfach die wenigsten und das gehört einfach so früh wie möglich mit Berufsorientierung in den Schulen schon verankert.
Ja, das stimmt absolut. Das merken wir auch immer bei den Betriebsbesuchen, wo wir die Lehrlinge besuchen. Die sind super stolz, einerseits Lehrling zu sein, aber auf der anderen Seite, okay, irgendwie nach außen möchte man es auch nicht zeigen, weil man wird ja da irgendwie nach unten sozusagen schlecht angeschaut. Aber das vielleicht passt gleich gut zur nächsten Frage und zwar, jetzt bist du Staatssekretärin für die Lehrlinge, das heißt, du wirst wohl auch viel Lehrlinge besuchen und ein bisschen mit denen zu reden, wie es denen geht. Wie schaut da die Zusammenarbeit aus mit diesen Lehrlingen? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also mir ist immer extrem wichtig, dass ich mit Lehrlingen direkt anspreche, weil die wissen am besten, wo man was verbessern können in der dualen Ausbildung, in den Berufsschulen, in der betrieblichen Ausbildung. Die wissen am besten, wo der Schuh drückt. Und ich mache das bei Betriebsbesuchen in den Bundesländern, ich mache das mit Lehrlingsstammtischen, wo ich Lehrlinge zusammenlade oder beispielsweise war ich vor einigen Monaten auch bei den Staatsmeisterschaften, bei den Austrian Skills mit dabei, wo wir ja die fleißigsten und besten Lehrlinge unseres Landes benannt haben. Und abgesehen davon treffe ich mich natürlich auch mit Stakeholdern, war neulich in Oberösterreich mit Berufsschullehrern zum Beispiel auch zusammen oder mit Vertretern aus der Wirtschaft. Und natürlich ist die FCG-Jugend da auch ein ganz wichtiger Partner, wenn es um die Interessensvertretung von jungen Arbeitnehmern und ganz besonders von Lehrlingen auch geht.
Das freut uns sehr zu hören. Was ist denn dein Wunsch für die Lehre? Also wenn du das eine Sache wünschen könntest.
Also wenn ich mir eine Sache wünschen könnte, ist, dass jedem Menschen in Österreich, egal ob jung oder älter, bewusst ist, dass die Lehre die Karriereautobahn ist, die wir brauchen in unserem Land. Und das muss allen Generationen bewusst sein. Aber ja, viel, viel stärker natürlich auch der Jugend, damit sie wissen, okay, mit einer Lehre kann ich vollkommen durchstarten. Und unsere Lehrlinge sind wahnsinnig kluge Köpfe mit Anpackerqualitäten. Sie sind Weltmeister, Europameister in ihren Fächern. Ich betone das immer so, dass bei den Europameisterschaften und bei den Weltmeisterschaften, bei den World Skills und bei den Euro Skills, unsere österreichischen Top-Lehrlinge immer sämtliche Stockerlplätze auch abrahmen. Das ist besser als wie bei den Olympischen Winterspielen und das heißt definitiv
und besser
was.
Besser als bei der Fußball-WM.
Also. Ja, gut, das heißt vielleicht weniger. Soweit reicht mir Fußballverständnis. Aber das ist einfach was, wo wir extrem stolz sein können, wo wir international drum beneidet werden, aber wo wir diese Wertschätzung im eigenen Land ganz einfach auch brauchen. Und vor allem muss jedem bewusst sein, mit der Lehre kann ich Karriere machen. Und ich bin der Arbeitgeber von morgen in vielen, vielen Fällen. Gerade bei mir am Land, im Mühlviertel, es war undenkbar. Viele Betriebe gäbe es gar nicht, wenn nicht viele Leute als Lehrlinge angefangen hätten und dann die Meisterprüfung gemacht hätten. Und also ganz speziell im Handwerk. Ohne Handwerk geht's ganz einfach nicht. Das sind Dinge, die man ja. Gott sei Dank nie digitalisieren können.
Ja, und die Nachfrage ist da. Es braucht ja die Fachkräfte. Du hast das mit der Lehrausbildung von uns schon angesprochen, dass unsere Lehrlinge ja eigentlich top sind. Und das ist ja darauf zurückzuführen, dass die Ausbildung ja so großartig ist. Und jetzt soll die ja noch besser werden regelmäßig, weil ihr ja letztens, ich glaube, du und der Bundesminister Kocher, wenn ich mich nicht ganz irre, habt ja gesagt, dass ein paar Lehrberufe, ich sage es jetzt ganz salopp, geupdatet werden sollen. Was steckt dahinter? Was heißt das?
Also es ist ganz wichtig, dass wir Lehrberufe auch regelmäßig updaten, genauso wie wir es in der Schule erwarten, dass die Lehrpläne sich ganz einfach auch erneuern von Zeit zu Zeit. So erneuern wir auch drei Berufsbilder, nämlich die Tischlereitechnik und die Kunststoffformgebung. Und zusätzlich dazu erweitern wir auch die Lehrberufe Metalltechnik und Mechatronik. Und da geht es einerseits darum, dass wir in der Ausbildung zusätzliche Module hinzufügen, aber auch den Fokus zum Beispiel auf das Thema Nachhaltigkeit legen. In der Kunststoffformgebung zum Beispiel geht es um Re- und Upcycling oder auch um den Einsatz der neuesten Technologien. Wie gehe ich mit einem Roboter um beispielsweise? Also es müssen sich einfach die Lehrberufe auch ständig erneuern, dass man auf dem neuesten Stand der Dinge ist, dass unsere Lehrlinge auch weiterhin top ausgebildet sind und dass sie gerade auch die Schwerpunkte setzen können, die ihnen wichtig sind. Junge Leute wollen einen Beitrag gegen den Klimawandel leisten. Ja. Und darum ist es auch wichtig, dass wir da die Nachhaltigkeit auch stärker in der Ausbildung betonen, weil gerade unsere Arbeitnehmer diejenigen sind, die sich das auch auf betrieblicher Seite umsetzen.
Das heißt, man kann das zusammenfassend so beschreiben, dass die Lehrberufe einfach auf die Herausforderungen von der Zukunft oder von der jetzigen Zeit angepasst werden.
Ganz genau.
Ja, wir bleiben noch kurz beim Thema Lehre und zwar wurde der Digi-Check ja verlängert, was wir sehr begrüßen, weil es auch eine große Forderung von uns war. Kannst du vielleicht kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, warum der Digi-Check verlängert worden ist? Was war da ausschlaggebend dafür?
Ja, ausschlaggebend war ganz einfach, dass er sich bewährt hat. Und der Digi-Check erleichtert den Lehrlingen den Zugang zu Weiterbildung ganz enorm. Und das ist wichtig, wenn wir jetzt an die letzten beiden Jahre denken, wo es schwieriger möglich war, dass man gerade im Bereich der Lehre auch Weiterbildungen macht. Und ich betone das immer wieder, dass Lehrlingen sämtliche Türen offen stehen, nicht nur beruflich, sondern auch in der Ausbildung. Und dass gerade nach einer Lehrabschlussprüfung beispielsweise man auch sämtliche Ausbildungen draufsetzen soll können. Und es sind im vergangenen Jahr 10.400 Kurse auch gefördert worden mit dem Digi-Check und das hat sich bewährt, das wollen wir verlängern, das ist ganz klar, es ist eine sinnvolle Investition in unsere Fachkräfte von morgen und wir unterstützen mit dem Digi-Check unsere Lehrlinge mit jeweils 500 Euro für bis zu 3 Weiterbildungen in einem Jahr.
Jawohl. Wir wechseln das Thema. Inflation betrifft ja auch die Jugend sehr stark. Jetzt hat die Bundesregierung ein Entlastungspaket vorgestellt oder viele Entlastungspakete eigentlich vorgestellt. Was ist denn da für die Jugend drinnen?
Für die Jugend ist enorm viel drinnen. Wir haben ein riesengroßes Entlastungspaket mit einem Volumen von 28 Milliarden Euro. Ich glaube, da kann sich kein Mensch darunter was vorstellen, weil es einfach so eine Riesensumme ist an Geld, wo wir einfach junge Menschen und alle Menschen in Österreich einfach auch entlasten wollen. Da sind Sofortmaßnahmen drinnen, da sind strukturelle Maßnahmen drinnen, die nachhaltig wirken sollen. Und ich finde, die wichtigste Maßnahme für junge Leute ist abseits des Digi-Checks, über den wir schon gesprochen haben, auch die Abschaffung der kalten Progression, ja, die wir jetzt endlich voranbringen können. Und junge Leute können sich freuen darauf und durch ihre Leistung, durch ihre fleißige Arbeit ganz einfach haben sie sich auch was verdient, dass ihnen mehr zum Leben auch bleibt. Und diese schleichende Steuererhöhung durch die Hintertür, die ganz unbemerkt kommt, ob man es will oder nicht, die ist jetzt endlich Geschichte dann.
ja, nachhaltiges Helfen ist ja besonders wichtig und ich glaube, das ist auch mit dem Entlastungspaket durchaus durchaus gelungen. Jetzt ist nachhaltiges Helfen aber auch wichtig bei leistbarem Wohnen, vor allem für junge Leute, wenn ich jetzt daran denke, dass viele junge Leute ausziehen wollen und jetzt erstmal in eine eigene Wohnung ziehen möchten. Was gab es schon für Maßnahmen oder was sind schon für Maßnahmen geplant hier zu diesem Thema für junge Menschen zum leistbaren Wohnen?
Also ein erster großer Schritt ist uns bereits gelungen mit dem Bestellerprinzip bei Maklergebühren. Macht sie verdammt bürokratisch an, aber geht genau darum, dass junge Leute sie gerade ein Drittel der Startkosten auch sparen können, wenn sie das erste Mal von zu Hause ausziehen. Ich kenne das von mir selbst, wie ich nach der Matura in eine Studenten-WG gezogen bin. Dann hat man Maklergebühren zu zahlen, obwohl man den Makler nie beauftragt hat. Und ab jetzt zahlt derjenige, der den Makler tatsächlich bestellt hat, und das ist in über 90% der Fälle der Vermieter oder die Vermieterin. Und das entlastet junge Menschen enorm, wenn sie sich irgendwo auf dem Weg dorthin sind, die eigenen vier Wände auch zu schaffen. Woran ich aktuell arbeite, ist die Senkung der Nebengebühren aufs erste Eigenheim.
Okay.
Da muss ich politische Mehrheiten auch für dieses Thema finden. Ich finde, das ist einer der wichtigsten Hebel, die wir in der Politik selbst in der Hand haben. Sprich, da reden wir von der Grunderwerbsteuer, da reden wir von Eintragungsgebühren ins Grundbuch. Die machen einen enormen Anteil aus, wenn junge Menschen, junge Familien sie die ersten eigenen vier Wände auch schaffen wollen. Mhm. Und ich finde, in dem Punkt sollten wir als Staat sie auch unterstützen. Und ich habe in unserem Finanzminister da auch einen guten Partner in dem Thema.
Ja, großartig. Das hört sich ja wirklich gut an für die jungen Leute. Wir sind jetzt eigentlich schon am Ende angekommen von unserem Podcast. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Und zwar, was werden so, ja, sagen wir es ganz salopp, deine Message für die jungen Leute, die uns jetzt zuhören?
Es war jetzt die letzten Wochen und Monate, eigentlich sogar in den letzten Jahren, immer wieder die Rede von Krisen. Und ich selbst finde es sehr zermürbend, dass immer gerade der Jugend nachgesagt wird, naja, ihr habt eh keine Chancen und keine Perspektiven für die Zukunft. Aber ich möchte den jungen Leuten ganz einfach auch mitgeben, wir brauchen gerade den Tatendrang von jungen Leuten, traut sich was zu, packt die Sachen an. Wir sind die Generation, die tatsächlich Veränderungen in unserem Land bewirken kann, egal in welcheren Bereichen. Und wenn wir miteinander unsere Zukunft gestalten wollen, dann braucht es jeden Einzelnen dazu. Deshalb engagiert sich auch, bringt sich ein. Wir können jetzt unsere Zukunft gestalten, egal wie viel Gerede von Krisen und Problemen und Herausforderungen da ist. Aber wir brauchen ganz einfach junge Leute, die mit Zuversicht in die Zukunft auch schauen, die anpacken, die eine Lehre machen, die eine ordentliche Ausbildung machen, die sie vielleicht einmal selbstständig machen später oder die sie im Ehrenamt engagieren als Zivildiener und so weiter. Und das ist einfach auch das, was mir so viel Kraft gibt, wenn ich abseits von Sitzungen in Wien mit jungen Leuten ins Gespräch kommen, wo ich sage, boah, die haben ordentlich was drauf. Das sind die jungen Leute, die unser Land am Laufen halten, die unser Land auch durch Krisen bringen, die durch Zusammenhalt aller Generationen auch wichtige Vorbilder sind. Und genau die sollte man vom Vorhang holen und da braucht man mehr davon.
Ich glaube, das sind gute Schlussworte. Liebe Claudia, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, für uns diesen Podcast aufzunehmen. Ich darf jetzt noch darauf verweisen, dass die Claudia natürlich auch Instagram und auch Facebook hat und da kann man die Arbeit von ihr immer wieder beobachten. Auch wir als FCG-Jugend haben Instagram und Facebook, das heißt, wir freuen uns auch, wenn ihr uns folgt. Damit sage ich danke, Claudia.
Dankeschön, lieber Alex.
Und euch wünsche ich noch einen schönen Tag und wir hören uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Arbeitsgeist, der Podcast der FCG-Jugend.